viele durfte die Befundkette A ist gleich B mal U0 plus Rest R0. In der nächsten Zeile schmeißt man das A heraus, ersetzt es durch B. B wird durch R0 ersetzt und dann wird wieder Division mit Rest durchgeführt und so weiter, sodass man plus dann RK minus 2 gleich RK minus 1 mal QK plus RK und RK minus 1 gleich RK mal QK plus 1 plus 0 Rest. Also wenn man diese Division, diese Divisionskette durchführt, der Rest ist immer kleiner als der Divisor. Der Divisor wird in der nächsten Zeile durch den Rest ersetzt. Das heißt, der letzte Rest ist sicher noch kleiner. Alle Reste sind positiv oder zumindest nicht negativ. Das heißt, wir würden dann einmal, wenn Sie kleinere Reste haben, aber niemals unter Null gehen dürfen, dann muss dieser Algorithmus irgendwann abbrechen. Und das sei halt nach K Schritten hier. Also in der letzten Zeile erhalten Sie 0 Rest und wir haben uns bereits überlegt, dass der letzte von 0 verschiedene Rest, den ich hier mit RK bezeichne, ein größter gemeinsamer Teiler, nämlich von den beiden größten gemeinsamen Teilern, es gibt der positive größte gemeinsame Teiler von A und B ist. Also mit diesem Algorithmus kann man das bestimmen und man kann sich jetzt einmal überlegen, wie schnell ist dieser Algorithmus? Wie lange dauert das? Naja, ich meine, ja. Da B ist natürlich eine Schranke. B ist größer als der 0, ist größer als der 1, ist größer als und so weiter, ist größer als RK und das ist größer als 0. Das heißt, es hat allerhöchstens B-Schritte. Sie gehen immer um 1 runter. De facto ist es sogar noch besser. Denn wenn Sie sich die letzte Zeile hier anschauen, da steht RK minus 1 ist gleich RK mal den Quotienten hier, das ist eine ganze Zahl. Das heißt, dieser Quotienten, das ist sicher nicht 0. Aber sonst wäre ja das gereicht. Sonst wäre ja dieser Rest gereicht 0. Und wir hätten schon früher abgebrochen. Das heißt also, dieses QK plus 1 ist eine ganze Zahl, die größer gleich 1 ist. Damit wissen wir mal sicher, dass RK plus 1, RK minus 1, die größer gleich RK, sogar dass es größer ist. Wir wissen sogar, dass es größer ist. Das heißt, RK lässt sich schreiben als RK plus RK halbe. Jetzt können wir sagen, ja, wir wissen, dass es echt größer ist als dieser Kette, also wir brauchen das sowieso argumentieren. Das ist also echt kleiner als RK plus RK minus 1 halbe. Und über die Summe von RK und RK minus 1 wissen wir auch etwas. Da steht RK minus 1 mal einen Quotienten, der mindestens 1 ist. Also dieses QK ist auch eine ganze Zahl, die größer als 1 ist. Das heißt, was hier steht, diese Summe, ist mindestens so groß wie RK minus 1 plus RK. Das heißt also, das hier ist kleiner gleich RK minus 2 halbe. Sie sehen also, dass Sie nach 2 Schritten, wenn Sie von RK minus 2 nach RK gehen, dass Sie zumindest die Reste halbiert. Möglicherweise wird es sogar noch kleiner, aber mindestens halbiert wird. Das heißt, wenn ich K Schritte brauche und je 2 Schritte halbiere, bedeutet das, dass RK sicher kleiner gleich ist, b mal 2 hoch minus das größte Ganze von k halbe. Dann kann ich k Schritte haben insgesamt. Jeden zweiten Schritt habe ich zumindest halbiert. Dann bekomme ich so eine Abschätzung hier. Das heißt, es geht exponentiell hinunter. Bei der Zweierpotenz, wenn wir diese Ungleichung auflösen, erhalten wir den Logarithmus von b minus das größte Ganze von k halbe mal Logarithmus von 2 ist größer gleich 0. Also logarithmieren einfach die Gleichung und bringen alles auf die linke Seite oder auf die rechte Seite. So. Ja, und jetzt können wir das nach k auflösen, das heißt k halbe, das größte Ganze von k halbe ist somit kleiner als der Logarithmus von b durch den Logarithmus von 2 oder das k ist eben kleiner gleich der Logarithmus von b durch den Logarithmus von 2, das Ganze zweimal. Und plus 1, wenn wir hier das größte Ganze nehmen, ne? Also damit wir auf der sicheren Seite sind, gehen wir einfach mal 1 dazu. Das heißt also, die Anzahl der Schritte ist beschränkt durch, das ist eine Konstante, 2 durch Logarithmus von 2, das ist eine Konstante, Konstante mal Logarithmus von b. Wenn Sie zwei große Zahlen a und b nehmen, b ist die kleinere der beiden, nehmen Sie Logarithmus davon, das gibt Ihnen eine Abschätzung, wie viele Schritte Sie höchstens brauchen. Ja, Logarithmus durch Logarithmus 2 ist der Zweierlogarithmus von b. Also das ist sozusagen eine Abschätzung. Zweimal Zweierlogarithmus der kleineren Zahl ist die maximale Anzahl von Schritten. Mehr können Sie sicher nicht. Mehr benötigen Sie sicher nicht, um die größten gemeinsamen Teiler mit Hilfe des euklidischen Algorithmus zu bestimmen. Ja, schauen wir uns ein Beispiel an. Wir wollen eine GGT von 93 und 72 bestimmen. Das sind noch kleine Zahlen, also da könnte man natürlich direkt sehen, was da rauskommt, macht aber nichts. Was sollen wir tun? Wir dividieren 93 durch 72, der Quotient ist 1 und der Rest, den wir so erhalten, ist 21. Das ist also die erste Division, die man durchführt. Jetzt wandert 93 wird rausgeschmissen und durch 72 ersetzt. 72 wird durch den ersten Rest, den wir erhalten haben, ersetzt. Wir dividieren also 72 dividiert durch 21. Das geht 3 mal. 3 mal 21 ist 63. Es bleibt also 9 Rest. Dasselbe Spiel wieder. Wir verschieben 21 nach links. Ebenso den Rest, den wir erhalten haben, 9 nach links. Wir dividieren 21 durch 9. Kommt 2 heraus. Und 3 Rest. Ja, und im letzten Schritt 9 dividiert durch 3, das ist 3 mal und 0 Rest. Das heißt, der letzte von 0 verschiedene Rest ist 3 und damit ist der größte gemeinsame Teiler oder ein größter gemeinsamer Teiler von 93 und 72 gleich 3. Der zweite größte gemeinsame Teiler ist dann gleich minus 3. Also so kann man das recht schnell bestimmen. Interessant ist, dass man den größten gemeinsamen Teiler, den man so findet, auch mit Hilfe der beiden ursprünglichen Zahlen ausdrücken kann. Das heißt also, Sie können ganze Zahlen finden, sodass, sagen wir A und B, sodass 93 mal A plus 72 mal B der größte gemeinsame Teiler ist. Besser geht's nicht, denn wenn Sie eine ganze Zahl mal 93 plus eine andere ganze Zahl mal 72, so haben Sie in beiden Produkten jeweils den Faktor 3 drinnen. Beides ist ja durch 3 teilbar. Also eine kleinere ganze Zahl können Sie so sicher nicht darstellen. Aber Sie können den größten gemeinsamen Teilrasen darstellen, indem wir einfach den Algorithmus in umgekehrter Reihenfolge gehen. Schauen wir uns die vorletzte Zeile hier an. Den größten gemeinsamen Teiler kann ich also ausdrücken durch 21 minus 9 mal 2. Das folgt aus der vorletzten Zeile. So, ich habe mir da jetzt einen Neuner eingehandelt, aber dieser Neuner, der der Divisor in dieser Zeile ist, ist der Rest der darüberliegenden Zeile. Und ich kann also diese darüberliegende Zeile benutzen, um mir den Neuner darzustellen auf 21 und 72. Ja, das Ganze ist also gleich 21 minus 9 ist aber nichts anderes als 72 minus 21 mal 3 laut dieser Zeile hier. Und den 9 muss ich noch zweimal nehmen. Also ist 3 gleich 21 minus 72 minus 21 mal 3 und das Ganze mal 2. So, was haben wir da jetzt drinnen? Da haben wir den 21er zweimal drinnen. Das ist noch immer keine von diesen beiden Zahlen. Aber der 21er kommt aus der ersten Gleichung, die wir benutzt haben. Da steht er ganz links und er wandert aber dann immer weiter nach rechts, bis er irgendwann mal der Rest in der Gleichung war. Das heißt also, diesen 21er, den wir aus der Gleichung und aus der Gleichung bekommen haben, der ist irgendwann einmal Rest gewesen und aus dieser Gleichung, wo er Rest ist, können wir ihn durch noch größere Zahlen ausdrücken. Also in dem Fall ist es diese Gleichung. Das Ganze ist also gleich, 21 ist nichts anderes als 93 minus 72. Dann haben wir da minus 72 minus, und dann nehmen wir wieder 21, das ist 93 minus 72 mal 3 und das Ganze mal 2. So, in dieser Gleichung kommen nur mehr die beiden ursprünglichen Zahlen, 93 und 72, vor. Ja, jetzt kann man sich überlegen, wie oft kommt jetzt was vor. Also 23 oder 3 ist gleich 93 mal. Da schauen wir es uns an. Da steht es einmal. Da steht minus. Noch einmal minus, das ist also wieder insgesamt plus. Und da steht 93 mal 3, das Ganze wird mit 2 multipliziert, also da steht 6 mal. Plus 6 mal, also insgesamt 7 mal. 72 steht hier minus 1 mal, noch einmal minus 1 mal, also jetzt insgesamt minus 2 mal. Und da haben wir, da haben wir 3 minus insgesamt. Also noch minus 6 mal, gibt dann insgesamt minus 8 mal. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann war es das. Dann sollte also das gelten. 93 mal 7 minus 72 mal 8 ist also genau 3. Ja, habe ich mich verrechnet. Okay. Bitte? Eins habe ich vergessen, da haben Sie recht. Das ist also minus 3, das müsste dann minus 9 sein. Ne? Ja. Kann man natürlich auch rechnen. Wenn man sie mit 63 sind, das sind 630, 651, minus 648, das passt. Ja. Gut, also das heißt, wir haben den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen dargestellt durch diese beiden Zahlen. Also wir müssen nur mit ganzzahligen Faktoren. Und das können Sie natürlich immer machen. Wenn Sie den euklidischen Algorithmus, also genau das, was ich gemacht habe, für zwei Zahlen, nennen Sie den euklidischen Algorithmus und dann ersetzen Sie sich immer die kleinste Zahl durch die entsprechende, durch die entsprechenden Ausdrucke, hier durch die gleiche Metallgelegt wird, so lange, bis sie letztendlich nur mehr A und B vorkommen haben. Alles ist ganzzahlig, alle Quotienten, alle Reste sind ganzzahlig, also das sind alles ganze Zahlen. Und Sie haben also letztendlich eine Kombination größter gemeinsamer Teiler, nämlich das RK, das ist der größte gemeinsame Teiler, ist gleich A mal irgendwas plus B mal eine andere ganze Zahl. Wir können also folgenden Satz formulieren. Wenn D der größte gemeinsame Teiler von zwei Zahlen A und B ist, und A und B sind ganze Zahlen, aber nicht Null, dann folgt, es existieren ganze Zahlen E und F, sodass A mal E plus B mal F gleich B ist. Also der größte gemeinsame Teiler kann also dargestellt werden als ganzzahlige Kombination der beiden Zahlen, dessen größter gemeinsamer Teiler er ist. Ja, diese E und F, also der Satz, der sagt, ist sogar noch ein bisschen schwächer, als wir das schon wissen. Der Satz sagt, es gibt solche Zahlen. Der Satz sagt nicht, wie man sie findet, wir wissen aber auch, wie man sie findet. Aber man kann es also durch den euklidischen Algorithmus auch explizit ausrechnen, was dieses E und dieses F ist. Schauen wir uns ein bisschen was über Primzahlen an. Primzahlen, das ist also ein ganz wichtiges Objekt in der Mathematik, ganz besonders in der Zahlentheorie, mit der wir uns ja augenblicklich befassen wollen. Ich habe Ihnen bereits in einer Vorrechnungsstunde anlässlich eines Induktionsbeweises definiert, was Primzahlen sind. Zur Wiederholung noch einmal, Primzahlen sind also natürliche Zahlen, die größer als 1 sind und P ist eine Primzahl. Wir fassen die Menge aller Primzahlen durch den Buchstaben P zusammen. Also P ist aus der Menge der Primzahlen genau dann, wenn plus und minus 1 und plus und minus P die einzigen Teiler sind. Also eine Primzahl ist, wenn man jetzt nur in positiven Zahlen denkt, nur durch 1 und durch sich selbst selber. Wenn man in ganzen Zahlen denkt, dann hat man natürlich jeweils Plus oder Minus. Also die Menge der Primzahlen P beginnt mit 2, 3, 5, 7, 11. Da haben Sie wissen, Sie kennen ein paar weitere. Wir werden sehen, es gibt unendlich viele, aber das sind die ersten paar Primzahlen, wo man unmittelbar sieht, dass diese Zahlen nur durch sich selbst und durch 1 bzw. Plus oder Minus sich selbst und 1 teilbar sind. So, eine wesentliche Eigenschaft von Primzahlen ist, also einerseits, sie spielen eine Rolle in der Teilbarkeit, weil sie ja jede Zahl als Produkt von Primzahlen darstellen können, also Primfaktorzerlegung, als Stichwort. Andererseits, wenn Sie Produkte teilen, dann wissen Sie auch, dass bereits einer der beiden Faktoren durch eine Primzahl geteilt werden, also durch diese Primzahl geteilt wird. Also wir können folgenden Satz formulieren. Wenn P eine Primzahl und P teilt ein Produkt von ganzen Zahlen, A1 mal A2 mal und so weiter, mal AR. Ein Produkt von R ganzen Zahlen wird durch eine Primzahl P geteilt. Dann folgt, es existiert ein I sodass P ein Teil davon. Das heißt, wenn eine Primzahl ein Produkt von ganzen Zahlen teilt, dann teilt es auch irgendeinen der Faktoren dieses Produktes. Das heißt, die Primzahl kann nicht aufgespalten werden auf zwei verschiedene Faktoren, wie das zum Beispiel eine andere Zahl kann. Wenn Sie sagen, sechs teilt 3 mal 4, 6 teilt ja 12, aber 6 teilt weder 3 noch 4. 6 ist auch keine Primzahl. Also die Zahl 6 kann ich also aufspalten und auf zwei Faktoren aufteilen. Primzahlen kann ich nicht aufspalten und auf mehrere Faktoren aufteilen. Naja, wir haben die Primfaktoren noch nicht. Zumindest noch nicht in der Art, wie wir sie brauchen. Wir brauchen nämlich eine eindeutige Primfaktorzerlegung. Das heißt, wir müssen uns diesen Satz anders überlegen, dass das so sein muss. Und das machen wir ganz einfach mit vollständiger Induktion. Du weißt, kennen Sie ja schon. Vollständige Induktion nach R. Nach R, nach der Anzahl der Faktoren. Fangen wir mal an mit R gleich 2. Also das heißt, P ist ein Teiler von zwei Faktoren, eines Produktes von zwei Faktoren, sagen wir A mal B. Das wird unser Induktionsanfang sein. Das heißt zunächst, wenn P ein Produkt von zwei Faktoren teilt, dann teilt es einen der beiden Faktoren. Na gut, was kann passieren? Erster Fall. P teilt A. P teilt den ersten Faktor. Wenn dieser Fall eintritt, dann sind wir fertig. Weil dann teilt P ja bereits einen der beiden Faktoren. Ja, was? Das heißt, der Beweis ist in diesem Fall schon fertig. Zweiter Fall. P teilt nicht A. P ist kein Teiler von A. Was wir jetzt zeigen müssen, ist, dass dann zwangsläufig P ein Teiler von B ist. Aber wenn es den ersten Faktor nicht teilt, dann muss es den zweiten teilen, wenn es mindestens einen der beiden Faktoren teilt. Das heißt, hier ist was zu tun. Was wissen wir? P ist kein Teiler von A. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler von A und P, wir beschränken uns jetzt auf die positiven größten gemeinsamen Teiler. Ja. Der größte gemeinsame Teiler von A und B, von A und P, ist ein gemeinsamer Teiler von A und P. P ist eine Primzahl, das heißt, da kommen nur zwei Teile in Frage, 1 und P selbst. Aber das geht nicht. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler kann 1 oder P sein. Na, P kann er nicht sein. Denn wenn er P wäre, heißt das, P ist ein Teiler von P. Okay, das stimmt. Und P ist ein Teiler von A. Wir sind aber in dem Fall, wo das gerade eben nicht der Fall ist. Also P kann der größte gemeinsame Teiler nicht sein, aber muss er 1 sein. Gut, nach dem Satz, den wir gerade gezeigt haben, mit dem algebraischen Algorithmus, können wir zwei ganze Zahlen E und F finden, sodass wir den größten gemeinsamen Teiler so darstellen können. Der größte gemeinsame Teiler ist 1, das heißt, wir wissen, es gibt ganze Zahlen E und F, sodass A mal E plus P mal F gleich 1 ist. Okay, die gibt es, die können wir auch ausrechnen, wenn wir das wollen. Wollen wir aber nicht, wir brauchen das gar nicht. Wir können aber diese Gleichung, die da steht, die allerletzte, mit B multiplizieren und erhalten dann A mal B mal E plus P mal B mal F ist gleich B. Klarerweise, die ganze Gleichung mit B multipliziert, habe ich nichts gemacht, was irgendwie verboten ist. Und es muss also das geben. So, jetzt wissen wir, P ist ein Teil des Produktes. P teilt das Produkt A mal E. Das heißt, hier steht ein Vielfaches von P. Dieses Produkt hat nicht auch ein Vielfaches von P. Da steht ja P explizit drinnen. Das heißt, hier steht ein Vielfaches von P. Hier steht ein Vielfaches von P. Also muss auch die Summe ein Vielfaches von P sein. Das eine ist C mal P, das andere ist D mal P. Also die Summe einfach C plus D mal P. Das heißt also, P ist ein Vielfaches von B oder anders gesagt, P ist ein Teil von B. Das ist aber genau das, was wir zeigen wollen. Wir waren in dem Fall, P teilt nicht A, also muss P ein Teil von B sein und das ist es. So, damit ist also der Beweis dieser Behauptung hier abgeschlossen. Wir wissen also, wenn P ein Produkt von zwei Faktoren teilt, dann teilt es mindestens einen der beiden Faktoren. Gut, wir haben gesagt, das ist mit R-Faktoren ist es genau so. Also für größere Produkte, die Produkte mit mehr als zwei Faktoren, benutzen wir einfach vollständige Induktion. Und zwar folgenderweise. Induktionsvoraussetzung oder Induktionsannahme. Wenn P ein Teil davon von R-Faktoren ist, dann folgt P, es existiert P, sodass P ein Teil davon A ist. Induktionsannahme, das heißt, die Aussage gilt für R. Wenn wir R-Faktoren haben, dann stimmt das, was wir beweisen wollen. Wie ist es jetzt, wenn wir R plus 1 Faktoren haben? Also P sei ein Teiler, also wir machen den Schritt, Induktionsschritt von R auf R plus 1. Wir setzen also voraus, P teilt ein Produkt A1, A2 und so weiter, AR, AR plus 1. P teilt ein Produkt von R plus 1 ganzen Zahlen. Wir müssen beweisen, P teilt mindestens einen der Faktoren. Und alles, was wir wissen, als zusätzliche Regel, die wir haben, dürfen, wenn P R-Faktoren teilt, dann teilt es mindestens einen dieser R-Faktoren. Ja, aber hier nicht R, wir haben erstens 1. Na gut. Machen wir Folgendes. Diese R-Faktoren hier fasse ich zusammen, das soll B sein. Das heißt, was steht da? P teilt B mal AR plus 1. So, das sind zwei Faktoren. Wie das für zwei Faktoren ist, nicht mal. Entweder, also daraus folgt, entweder P teilt AR plus 1 oder P teilt B. Wenn P zwei Faktoren teilt, ein Produkt von zwei Faktoren teilt, dann teilt es mindestens einen der beiden Faktoren. Ja, im ersten Fall sind wir fertig. Wenn P ein Teil von AR plus 1 ist, wenn das zutrifft, dann teilt es bereits einen der Faktoren hier, nämlich den letzten. Dort wollen wir ja hin. Mindestens einer der Faktoren wird durch P geteilt. In dem Fall der letzte. Das heißt, wir haben gewonnen, wenn das zutrifft. Es kann aber natürlich auch passieren, dass das nicht zutrifft. Na, dann muss das zutreffen. Das heißt also, wenn P kein Teiler von AR plus 1 ist, dann muss P ein Teiler von B sein. Geht nicht anders. So, B ist aber ein Produkt von R-Faktoren. P teilt ein Produkt von R-Faktoren. Laut Induktionsannahme Ist es aber so, dass wenn P ein Produkt von R-Faktoren teilt, dann teilt es mindestens einen der Faktoren. Das heißt, aus dem hier folgt, dass aufgrund der Induktionsannahme, dass es ein I gibt, und zwar ein I zwischen 1 und R, sodass P ein Teiler von AI ist. Also in dem Fall, wenn P nicht den letzten Faktor teilt, dann muss es das Produkt der ersten R-Faktoren teilen. Und aufgrund der Induktionsannahme dann mindestens eine der ersten R-Faktoren. Und damit ist jetzt der Beweis vollständig erbracht. Also der Satz, den wir hier aufgeschrieben haben, wenn P ein Produkt von ganzen Zahlen teilt, dann teilt es mindestens einen der Faktoren. Das haben wir jetzt endgültig bewiesen. Ja, und damit sind wir auch schon so weit, dass wir den Fundamentalsatz der Zahlentheorie zeigen können. Der nämlich folgendes sagt, Sie haben eine natürliche Zahl, a auf n, die größer gleich 2 ist. Dann folgt, a ist gleich p1, p2 und so weiter bis pr mit pi aus p. Und diese Darstellung ist eindeutig. So, ich habe das ein bisschen verkürzt dargestellt. Wenn man genau ist, muss man das folgendermaßen sagen, wenn a größer gleich 2 ist, eine natürliche Zahl, dann gibt es Primzahlen p1 bis pr mit der Eigenschaft, dass das hier gilt. Es gibt Primzahlen p1 bis pr, sodass a ein Produkt dieser r-Primzahlen ist. Die müssen nicht alle verschieden sein, können auch mehrmals dieselbe Primzahl haben. Und darüber hinaus ist das eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren. Ja, natürlich 6 ist 2 mal 3, aber auch 3 mal 2. Also das ist nicht eindeutig, ich kann das auf zwei verschiedene Arten darstellen. Aber bis auf die Reihenfolge der Faktoren ist es eindeutig. Ja, wenn ich den Faktor 2 und den Faktor 3 nehme, genau einmal beide, das ist eindeutig. Ja, die Reihenfolge kann ich natürlich vertauschen, weil die Multiplikation kommutativ ist, dann kann ich also beliebig kommutieren. Aber wenn man mal von dem absieht, ist die Darstellung eindeutig. Ja, warum? Einerseits, wissen wir Folgendes. Entweder A ist aus P, das ist der erste Fall. A ist schon selbst eine Primzahl, dann sind wir fertig. Dann ist A ein Produkt von einer Primzahl, das ist von P. Also das ist ein Produkt. In dem Fall ist R gleich 1 und P1 gleich A. Wir haben so eine Darstellung, über die Eindeutigkeit machen wir uns später Gedanken. Andere Möglichkeit, also das ist der erste Fall. Zweiter Fall, A ist keine Primzahl. Dann haben wir schon gesehen, keine Primzahl heißt, es gibt weitere Teiler außer der da. Es gibt also Teiler, die von 1 und von P verschieden sind. Das heißt also, A ist also A1 mal A2. Und ich weiß, 1 ist echt kleiner als A1, A2 und das ist echt kleiner als A. Das heißt, es gibt eine echte Zerlegung. Als Produkt von zwei kleineren Zahlen. Na gut, hier kann ich sagen, A1 ist Primzahl und A2 ist Primzahl, dann sind wir fertig. Wenn eine der beiden oder mindestens eine der beiden keine Primzahl ist, dann Persönlichkeit. Sie sehen, dass die Zahlen, die Sie hier, hier auftreten, bei der sukzessiven Zerlegung immer kleiner werden. Das heißt, das Verfahren muss irgendwann abbrechen und es bricht aber nur dann ab, wenn wir Primzahlen brauchen, wenn wir Primzahlen finden. Das heißt, letztendlich, nach endlich vielen Schritten bekommen Sie die gewünschte Darstellung oder eine gewünschte Darstellung A als Produkt von R verschiedenen Primzahlen. Ah, nicht notwendigerweise verschiedene, also R Primzahlen. Was mit dem Beweis noch nicht gesagt ist oder noch nicht gezeigt ist, ist, dass die Darstellung eindeutig ist. Denn es könnte doch sein, dass Sie für irgendeine große Zahl zwei verschiedene Darstellungen als Produkt von Primfaktoren finden. Bis jetzt spricht nichts dagegen, dass das möglich ist. Außer wie das, was ich in der ersten Stunde gesagt habe, Ihre Erfahrung mit kleinen Primzahlen und kleinen Zahlen oder mäßig kleinen Zahlen, wo Sie gesehen haben, das scheint wohl immer so zu sein, aber wirklich Beweis haben wir bis jetzt noch nicht, dass es immer eindeutig ist, bis auf die Reihenfolge der Faktoren. Aber wir sind jetzt in der Lage, so einen Beweis zu erbringen.
Aber wenn Sie irgendein I finden, mit dieser Eigenschaft,
dass ein Vielfaches von P1 ist, dann können Sie die Qs, die Reihenfolge ist ja egal, so umsortieren, dass dieses E an der ersten Stelle ist. Ich kann das immer so umsortieren. Das heißt, ich brauche jetzt nicht diese S verschiedenen Fälle unterscheiden. Es reicht, den ersten Fall anzuschauen. Alle anderen Fälle können auf diesen ersten Fall zurückgeführt werden. Also betrachte ich die anderen Fälle gar nicht und sage ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Wir spezialisieren auf einen speziellen Fall. Ja, P1 teilt die erste Primzahl dieser Temperaturzerlegung. Aber alles andere geht analog. Das heißt, diese Spezialisierung ist in Wirklichkeit gar keine Spezialisierung. Wir machen es eh allgemein. Ja, wird jetzt nicht so ausschauen. Gut, das heißt, also P1 teilt den ersten dieser Primfaktoren. So. Daraus folgt, P1 ist ein Teiler einer Primzahl Q1. Die Primzahl hat aber nur zwei Teiler, nämlich 1 und Q1 selbst. P1 ist selber eine Primzahl, das ist also sicherlich 1. Also muss daraus folgen, dass P1 gleich Q1 ist. Also diese beiden Primzahlen müssen übereinstimmen. Ja, wenn das so ist, dann kann ich da ja kürzen, sozusagen. Und ich habe eine kleinere Zahl gefunden mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen. Es muss also gelten, dass das Produkt P2 bis PR dasselbe ist wie das Produkt Q2 bis QS. Na, jetzt wiederholen Sie das ganze Spiel. P2 ist ein Teil dieses Produktes. Also teilt P2 mindestens einen der Faktoren. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei das der erste Faktor. Und wir haben letztendlich wieder P2 ist Q2. Dasselbe Argument noch einmal durchgespielt. Ja, Sie sehen letztendlich, der einfache Fall, was sagen wir, R ist kleiner als S. Dann können wir bis zum Ende spielen, ansonsten vertauschen wir etwas mit den Primfaktorzerlegungen, die wir haben. Sodass also die linke immer weniger Faktoren hat als die rechte, oder kleiner gleich, sagen wir. Das heißt, wir können so weiterspielen. Und letztendlich bekommen wir PR ist ja QR. So, sollten noch Faktoren überbleiben, in der zweiten Darstellung, da sind es die Faktoren QR plus 1, QR plus 2 und so weiter bis QS. Und das muss jetzt 1 sein. Das geht nicht. Ja, das sind auf der Primzahl, die sind alle größer als 1. Also das kann nicht gleich 1 sein, außer S ist genauso groß wie R und da steht in Wirklichkeit gar kein Faktor, da steht vor nichts, ja, da steht das alles. Das folgt also, dass die Primfaktorzerlegungen P1 bis PR und Q1 bis QR, S muss ja R sein, dass das dieselbe Zerlegung ist. Ja, damit haben wir einen fundamentalen Satz der Zahlentheorie vollständig bewiesen. Jede natürliche Zahl besitzt eine Primfaktorzerlegung und diese Primfaktorzerlegung ist bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig bestimmt. Also damit haben Sie in der Schule schon öfters gearbeitet. Jetzt sehen Sie auch, dass das auch stimmt und vollkommen gerechtfertigt ist, was hier gemacht wurde. So, das heißt, wir können jede natürliche Zahl A darstellen als ein Produkt 2 hoch irgendeine Potenz, bezeichnen wir mit μ 2 von A, 3 hoch μ 3 von A, 5 hoch μ 5 von A und so weiter. Oder anders gesagt, Produkt über alle Primzahlen P auf P, P hoch μ P von A, wobei eben dieses μ P von A eine natürliche natürliche Zahl ist, ja, 0, wenn dieser Primfaktor gar nicht vorkommt, 0, 2, a, 0, wenn die Gerade, wenn die Zahl a ungerade ist beispielsweise und größer als 0, wenn der Primfaktor g vorkommt, und zwar so oft wie eben dieses Typ g von a angeht. Gut, und mit dieser Primfaktorzerlegung kann man jetzt weitere Fragen der Teilbarkeit, insbesondere Darstellung von GGT und kleinstgemeinten Vielfachen und so weiter, schön und kompakt darstellen, aber das wird nachher da.